Nicht wieder, der Salzkammergut-Podcast von und mit Robert Steiner und Peter Zeitelhof.
Servus.
Heute mit der Direktorin der Museen der Stadt Bad Ischl, Hertha Neiss.
Ich bin nicht glücklich, wenn ich nicht kuratieren kann. Das versteht vielleicht nicht jeder, aber ich brauche ein Museum und ich bin am liebsten im Depot. Und am schönsten ist es, wenn ich was rausfinde, das man noch nicht gewusst hat.
Mit dem Hotel Austria und der Leha Villa hat sie zwei der Flaggschiffe der Kulturhauptstadt 2024 in neuem Glanz erstrahlen lassen. Und gleichzeitig dem Salzkammergut ein Stück Identität zurückgegeben.
Er war, als er hier war, ein Superstar. Also wenn der auf der Esplanade Richtung Zauner gegangen ist, da gibt es einen Filmbericht, da laufen ihm die Mädels nach und wollen alle ein Autogramm von ihm.
Grüß dich, Peter. Servus, Robert. Ich habe dich selten so begeistert über ein Thema gesehen, wie über das Thema heute. Wir sind zurück in Bad Ischl.
Richtig. Und unser Thema heute ist das Museum. Und in dem Fall sind sogar zwei Museen, das Hotel Austria Museum und die Leha Villa. Beide haben ja einen fantastischen Blickkontakt zueinander, schauen sich sozusagen von Gesicht zu Gesicht schon an, von der berühmten Esplanade über die Traun zum Franz-Leha-Quai, getrennt nur durch die Elisabethbrücke. Es könnte nicht schöner sein.
Es könnte nicht schöner sein. Und wir haben eine Dame heute zu Gast, die verantwortlich ist für das alles hier, und zwar die Hertha Neiss. Herzlich willkommen im Salzkammergut-Podcast.
Ja, herzlich willkommen euch beiden. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid.
Dankeschön. Wir sind auch total begeistert, also ich vor allem, weil ich so ein Museum fände.
Du bist auch begeistert. Auch nicht,
ja, genau, stimmt. Ich habe ein wirklich schönes Zitat in Ihrem Buch gefunden, Sehnsucht Salzkammergut. Das heißt, ein Museum ist das kollektive Gedächtnis der Gesellschaft. Ist es so?
Ja, so sehe ich das schon, denn damit kann man das bewahren, was wesentlich ist, in die nächste Generation zu tragen. Und dieses kollektive Gedächtnis möchte ich vor allem der jungen Gesellschaft, der Jugend weiter vermitteln. Und da treibt mich das immer um, wie ich das machen kann, auch die zu begeistern. Ja, da hat sich total viel geändert und das ist eigentlich das wirklich Spannende an dieser Arbeit.
Aber jetzt haben wir mitten im Thema, wie schafft man in einer Zeit der großen Ablenkungen junge Leute für ein Museum oder beziehungsweise hier in Bad Ischl für zwei Museen zu begeistern und sie hereinzuholen?
Ja, das ist eigentlich gar nicht so einfach. Es ist so eine Mischung zwischen analog und digital. Einerseits ist eine gute Möglichkeit, die Leute hereinzuholen und sie einmal eine gewisse Zeit ohne Handy loszuschicken, was anzuschauen. Wichtig sind immer Erlebnisse, eine Dramaturgie durch eine Ausstellung und auch natürlich ein Thema, das begeistert. Ich glaube, mit Sommerfrische ist das einfach hier in der Region ein gutes. Und wenn ich jetzt an die Jugendlichen denke, die ein bisschen größer schon sind, die haben es gerne digital und dafür, für die haben wir ein Spiel entwickelt.
Wir sind mitten im Thema, ich bin begeistert. Ich habe schon das Wort Sommerfrische gehört, da müssen wir unbedingt länger drüber reden. Gliedern wir unser Gespräch. Beginnen wir vielleicht mit dem Hotel Austria Museum und machen dann später den Blick auf die Leha Villa, die ja jetzt auch ein traumhaftes Museum wurde und ein spektakuläres Projekt ist, muss man ja wirklich sagen. Ich möchte noch ganz kurz aufgreifen, ich bin auch hereingekommen, das erste Mal vor über einem Jahr ins Hotel Austria Museum und ich habe mein Handy gebraucht, weil ich habe eins nach dem anderen fotografieren müssen. Ich denke da zum Beispiel an dieses wunderschöne Porträt der Salzprinzen und. Man will so viel festhalten. Ist das in Ordnung?
Absolut. Also ich freue mich über jedes Bild, das gemacht wird mit dem Handy, denn dahinter steht vielleicht auch die Idee, das zu posten. Damit wären wir bekannter. Und der Hashtag Museen Bad Ischl freut mich ganz besonders, natürlich. Und es ist aus der Zeit gefallen, im Museum nicht fotografieren zu lassen. Das steckte manchmal so dahinter. Ich habe gedruckte Postkarten und die kauft mir vielleicht keiner ab, wenn ich die Leute fotografieren lasse. Ja, natürlich, alles kann man bei uns fotografieren.
Okay, legen wir los. Dieses Haus hier, das Hotel Austria, steht ja riesengroß so drauf, war ursprünglich ganz was anderes. Es hat mit dem Salz zu tun.
Ja, wie so alles hier in der Region hat es mit der Salzfertigung zu tun. Das gehörte der Familie Seerauer. Das ist eine Salzfertigerfamilie. Das war so der letzte Schritt in der Salzproduktion, wo man das Salz dann verpackt hat und verschifft hat, direkt da an der Traun. Und das geht über Jahrhunderte so weiter, bis man im 19. Jahrhundert durch die Sommerfrische die Überlegung natürlich hat, den Gästen Unterkunft zu bieten. Und so wird aus diesem Salzfertigerhauser Hotel. Jetzt habe ich noch verschwiegen, dass Kaiser Franz Josef da war in diesem Haus. Ich nehme an, darüber werden wir noch reden. Und dieser Salzfertiger denkt sich dann, er braucht ein größeres Haus und baut dann vorn das Elisabeth, heute Residenz Elisabeth. Und dann haben wir wechselnde Besitzer auf diesem Haus, immer wieder Hoteliers, die über mehrere Saisonen dieses Haus betreiben, bis in die 1980er Jahre.
Man sagt ja immer, dass, Kaiser Franz Josef, Sie haben den angesprochen, mit seinen Besuchen im Salzkammergut ja erst die Sommerfrische möglich gemacht hat oder dass er einfach der Auslöser war. Aber wie kam es dazu, dass er eben zu Gast in diesem Haus war?
Na, generell muss man mal sagen, mit der kaiserlichen Familie, die hier Sommerfrische macht, wird Ischl der Nabel der Welt, der Habsburger Monarchie im Sommer, und das jedes Jahr aufs Neue und das bis 1914. Aber wie kam es dazu? Da gibt es diese berühmte Geschichte der Salzprinzen, dass man die Eltern Kaiser Franz Josefs hierher geschickt hat, eine Kur zu machen. Die beiden hatten das Problem, keine Kinder zu bekommen, und nach dieser Kur mit Sohleanwendungen kamen die Kinder. Also das weiß man heute wohl, dass das wahrscheinlich nicht empfängnisfördernd ist, aber vielleicht war es die Zeit, die man miteinander verbrachte, ich kann es nicht sagen. Und damit kommt jedes Jahr ein Sohn auf die Welt, und man überlegt sich, hier in diesem Haus, in dem man damals einquartiert ist, jedes Jahr wiederzukommen. Auch noch zu einem Zeitpunkt, wo man sagt, das ist ja gar nicht nobel und fein genug für einen Kaiser oder auch für die kaiserliche Familie.
Und da sind wir beim Punkt. Wir haben den Wilhelm Seerauer angesprochen. Der war ja dann Bürgermeister auch hier in Bad Ischl, dem das Haus gehört hat. Und der hat eben die Eltern vom Franz Josef, nämlich Franz Karl von Österreich und Sophie Friederike von Bayern, hier wohnen lassen und hat ihnen ein ganzes Stockwerk überlassen.
Genau, also das, was wir wissen, ist, sie haben das ganze erste Stockwerk bewohnt, haben hinten auch den Garten genützt, und vielleicht ganz kurios ist, also erstens einmal waren die Eltern Kaiser Franz Josef auch, als die Verlobung schon stattgefunden hat und man die Kaiservilla besaß, weiterhin hier jedes Jahr. Und 1866 hat sich Erzherzogin Sophie gedacht, sie braucht einen Balkon. Ja, sie war ja hier nur eingemietet und lässt den Balkon, unseren großen Balkon, den wir heute haben, errichten. Das vielleicht ganz kurios, denn zu uns kommen viele Gäste, die suchen den Balkon. Und wenn ich sie frage, warum, sagen sie, ja, da hatten doch die zwei bei der Verlobung gewunken. Und wenn man sich das genauer anschaut, sie winken in diesen Sissi-Filmen, aber man hat ja nicht gewunken. Es gab diesen Balkon nämlich auch noch gar nicht.
Da haben wir wieder die Diskrepanz zwischen Film und Realität, oder?
Das ist ja auch okay, und man darf das auch romantisch sehen. Also im Museum mag ich natürlich Fakten bringen und keine Mutmaßungen, aber ansonsten, wenn jemand herkommt mit verklärten Augen auf der Suche ist ja das okay, das ist doch auch schön.
Ich hätte wirklich genau da eine Frage: Wie schafft man den Bogen zwischen den harten Fakten in einem Museum und trotzdem dem Storytelling, das so wichtig ist?
Na, ich glaube, man muss immer ein Storytelling haben. Also wenn ich Ausstellungen kuratiere, beginnt das so ganz banal mit einem Plan, mit allen Räumen. Dann gibt's für jeden Raum einmal ein Thema, und dieses Thema erzählt mit einem roten Faden auch die Geschichte. Dann gibt's ein Leitobjekt, und dann wird das aufgeklustert. Und dann verliert man dieses Storytelling nicht. Aber was mir ganz wichtig ist, und da bin ich dann auch wirklich streitbar, ist zum Beispiel in der politischen Geschichte, ich mag sie nicht gefärbt in eine Richtung. Ich will sie neutral. Ja? Und gäbe es schon Möglichkeiten, in die eine oder andere Richtung zu gehen, auch das Kaiserhaus dort zu lassen, wo es ist. Ja. Ihn zu verherrlichen ist nicht das Thema, ihn schlecht zu machen nicht, es sind einfach immer die Fakten.
Am 18. August 1830 war es dann soweit, Franz Josef wurde geboren, und damit war sozusagen ein Thronfolger da. Schon seinen ersten Geburtstag hat er hier verbracht. Und was viel spektakulärer für viele war, am 19. August oder einen Tag nach seinem Geburtstag 1853 gab es dann die Verlobung Franzl und Sissi.
Ja, das war natürlich ein ganz großes Ereignis. Ich glaube, das kennt man auch über diese diversen Filme, die man auf und ab in den Medien sehen kann. Es war am Anfang auch wirklich die große Liebe. und ein Jahr drauf wird geheiratet. Zur Hochzeit gibt's eine Villa hier in Ischl, die Villa Elz, die man dann umbaut zur Kaiservilla. Und was vielleicht nicht so ganz bekannt ist, es gab zur Verlobung einen Ball und dieser Ball hat bei uns im ersten Stock stattgefunden.
Im Hotel Austria?
Im Hotel Austria. Damals hat es noch nicht Hotel Austria geheißen. Da war es noch dieses Haus Seerauer, weil dieses Hotel Austria wird es ja dann erst später.
Ich habe ein schönes Zitat gefunden vom Kaiser, das von ihm stammen soll. In Ischl habe ich nicht nur meine Braut gefunden, sondern auch mein Herz verloren.
Er hat Ischl wirklich sehr geliebt. Er konnte hier, nehme ich an, einmal ein bisschen freier sein als in diesem Gerüst in Wien. Und er konnte seiner Leidenschaft nachgehen, der Jagd. Und das war eigentlich immer und jederzeit möglich. Und das hat er hier auch sehr geliebt. Er hat ja auch ein Jagdschloss gehabt in Ebensee. Und man kennt ja auch diese ersten Filmaufnahmen mit ihm, wo man ihn sieht bei der Jagd. Und man sieht ihn hier auch sehr oft in Jagdkleidung und mit Gewehr geschultert. Also das war, glaube ich, seine ganz, ganz große Leidenschaft.
Aber ging diese Freiheit so weit, dass er wirklich durch Ischl spazieren hat können, relativ alleine oder zum Beispiel auch, wie er schon die Villa gehabt hat, hier mal wieder vorbeischauen konnte? Oder stellt man sich das dann trotzdem zu viel vor für einen Kaiser, dass der alleine durch eine Stadt spaziert?
Also das, was heute, wenn ich mir denke, Celebrities gehen irgendwo und alle belagern sie und lassen sie nicht in Ruhe, das hat man sich beim Kaiser natürlich nicht getraut. Also da gab es schon einen Respektabstand, sehr wohl. Und dass er so ganz alleine unterwegs war, das glaube ich einmal nicht wirklich. Er war immer so in einer Gruppe unterwegs, aber er konnte hier freier sein. Und man hat sich das natürlich auch nicht getraut. Ging auch gar nicht, dass man bis zur Kaiservilla gegangen wäre und dann gemeint hätte, man wird vorgelassen oder so. Das war einfach nicht üblich.
Zur Verlobung noch was Passendes, die hier im Haus stattfand. Bis heute gibt es hier ein Standesamt. Ist das das einzige Museum auf der Welt, das auch ein Standesamt beheimatet?
Ja, das denke ich mir die ganze Zeit, das muss ich rausfinden, weil das wäre ja, wie man marketingtechnisch sagt, ein weiterer USP für dieses Haus. Ich denke fast, dass wir in Österreich das einzige Standesamt in einem Museum haben und ich finde das immer so zauberhaft, wenn jemand kommt hier zum Heiraten mitten im Museum, das macht so eine ganz eigene Stimmung und ab und an sagt das Brautpaar, ja wunderbar, wir machen nachher noch eine Museumsführung oder vorher und involvieren uns in diesen wunderbaren Tag dann, das ist dann ganz bezaubernd.
Jetzt gibt's hier unglaublich viel über Kaiser Franz Josef, die Elisabeth, die Sissi zu sehen, über die Kaiserzeit, aber das ist es ja nicht. Es gibt die Geschichte vom Salz, es gibt die Geschichte von der Sommerfrische, von der Vereinskultur, es gibt den ganzen Weltkrieg hier herinnen zu erleben und natürlich auch die Zukunft. War das ein großes Anliegen von Ihnen, das ein bisschen weiter zu fassen?
Ja. Denn das ist ja keine sommerfrische Ausstellung und wir sind auch kein Sissi-Franz-Josef-Museum. Ich würde sagen, da ist viel profunder die Kaiservilla. Das ist das Museum der Stadt Bad Ischl und damit braucht es im Endeffekt auch hier die Entwicklungsgeschichte, die wesentlichen Themen. Und was uns sehr wichtig war, ist, dass auch das Thema des 20. Jahrhunderts, vor allem Erster, Zweiter Weltkrieg, dass das auch absolut vorkommt, weil das für ein modernes Stadtmuseum einfach auch Thema ist.
Aber wäre es nicht viel angenehmer für so einen netten Ort, für so eine nette Stadt wie Bad Ischl, dass man sich einfach auf die Sommerfrische spezialisiert und sagt, ja, aber zum Beispiel den Nationalsozialismus, der war zwar, aber den lassen wir aus. Oder ist es einfach die Pflicht eines Museums, das gesamte Bild darzustellen?
Es ist die Pflicht eines Museums, das ganze Bild darzustellen. Und ich bin seit, glaube ich, 25 Jahren aktiv in der Lagergemeinschaft Auschwitz. Mir ist das auch ein Anliegen. Und wir hätten, wenn es geheißen hätte, das hat es auch nie geheißen, wir sollen uns diesem Thema nicht widmen, dann wären wir auch nicht zur Verfügung gestanden. Aber wir haben eine sehr aufgeschlossene, engagierte Bürgermeisterin, der war das Thema auch sehr wichtig.
Großartig. Bevor wir jetzt noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen von dem Haus, wie es heute ist, wäre mir trotzdem auch wichtig, dass wir ein bisschen auf Sie als Person eingehen. Wie ist Ihr Weg bisher hierher gewesen? Was hat Sie quasi vorbereitet? Wie hat Sie Ihr Leben zugespitzt auf diese Aufgabe hier in Bad Ischl?
Naja, das ist einfach und schwierig zugleich. Ich bin krankhaft museumssüchtig. Okay. Das war ich eigentlich immer schon und war viele Jahre an der Johannes Kepler Universität in Linz am Institut für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Hab dann am Anfang meiner beruflichen Laufbahn ein Sensenschmiedenmuseum gemacht mit meinem Chef, damals in Micheldorf, und immer wieder so kleinere Ausstellungen. Mein größtes Projekt war dann die Oberösterreichische Landesausstellung 2021 in Steyr. Und da habe ich dann gesehen, ich bin nicht glücklich, wenn ich nicht kuratieren kann. Das versteht vielleicht nicht jeder, aber ich brauche ein Museum und ich bin am liebsten im Depot. Und am schönsten ist es, wenn ich was rausfinde, das man noch nicht gewusst hat. Also wenn ich irgendwas finde und ich kann der Geschichte eins hinzusetzen, dann ist es für mich einfach mein absoluter Traum. Und in letzter Konsequenz die Frage, wie vermittle ich das einem Besucher, einer Besucherin, dass das, was mir ich dahinter denke, dass das auch ankommt oder dass man das auch mitbekommt, welche Botschaft man mit diesen, es senden ja immer die Objekte eine gewisse Botschaft. Und das, wie ich das bestmöglich mache, auch für verschiedene Zielgruppen, das treibt mich ständig an. Ich bin in meiner Freizeit viel im Museum, ich bin immer die nicht die Ausstellung fotografiert, sondern die Vitrinen von unten, von der Seite, die Texte, das machen sie so, das machen sie, machen die Dinge, machen sie anders. Das interessiert mich unsäglich. Das mache ich auch überall, wo ich hinkomme auf Urlaub. Und meine Familie weiß das. Meine Tochter ist mittlerweile in einem Alter, die mag das auch wieder. Ich habe nur gemerkt, sie war jetzt selber von der Schule in einem Museum, ist heimgekommen und hat dort das Museum kritisiert. Da habe ich mir gedacht, auweia, ich muss aufpassen. Ich rede zu viel, nur mein Museum.
Wie wichtig ist für den Outcome einer Ausstellung der Charakter der Kuratorin? Das heißt, wie viel von Ihnen als Person, von Ihren Werten und solche Dinge schwingen dann wirklich mit in diesen beiden Häusern in Bad Ischl?
Naja, jetzt sage ich die akademisch richtige Antwort und dann die Wahrheit. Ja, die akademisch richtige Antwort ist es, man ist nicht selbst die Zielgruppe. Mhm. Also das, was mir gefällt, ist ja nicht hier das Thema und betrifft auch nicht die Zielgruppe. Das schwingt aber schon mit, dass das, was einen besonders interessiert, an den Dingen, wo das Herz dran hängt, das möchte man ja auch jemand zeigen. Also mischt sich das in gewisser Weise. Man muss aber nur aufpassen, wenn man sehr akademisch verstiegen ist, wenn man Ausstellungen so macht, dann hat man den Erfolg am Schluss, dann kommt keiner. Dann kommen bei der Eröffnung ein paar und dann interessiert sich aber niemand mehr dafür, weil es vielleicht zu anspruchsvoll ist. Da möchte ich jetzt niemand abwerten, aber wenn ich jetzt, wir haben 23 Räume, extrem anspruchsvoll dahin gehe, weiß man ja, wie man selber ist, dann ab dem zweiten Raum liest man nicht mehr oder schaut sich's dann nicht mehr an. Und dann würde ich aber meine Vision, die Geschichte zu erzählen, total verfehlen.
Aber umso mehr freut es mich, dass ich zum Beispiel heute wieder da bin, weil ich war schon wieder alles vergessen nach einem Jahr und freue mich total, eine zweite Chance zu bekommen, hier im Museum durchzuschmökern. Es gibt ja, wir haben vorhin im Vorgespräch schon besprochen, diese wunderbare Gestaltung. Das ist ja schon sehr, sehr ein moderner Anspruch, oder? Der jetzt im Hotel Austria umgesetzt wurde.
Na, ich denke, für so ein Museums- oder Ausstellungsprojekt braucht es immer ein großes Team, das miteinander arbeitet. Und ich habe eine Eigenschaft und da komme ich irgendwie nicht drüber. Ich bin schwer harmoniesüchtig. Also ich kann nur mit jemand gemeinsam an einer Ausstellung arbeiten, wo wir uns im Team gut verstehen, weil ich das Gefühl habe, das pusht uns alle. Also ich brauche einen Ausstellungsarchitekten, den Gestalter sozusagen, ich brauche einen Grafiker, ich brauche jemand für die Medien. Ich mag es gerne im Team mit Kollegen zu arbeiten, um auch sich auszutauschen und zu matchen. Es braucht eine Kulturvermittlung, die das übersetzt, auch für Kinder. Es braucht schöne Bildsprache und. Es braucht einen Ausstellungstischler, das kann nicht ein normaler Tischler sein, weil wir bauen ja eigentlich Potemkinsche Dörfer. Wir bauen ja nicht für die Ewigkeit. Das ist wichtig, dass das Team gut ineinander greift und am Ende des Tages gibt es ein Budget, das einzuhalten ist. Ja? Und es ist damit auch nicht alles möglich, auch wenn man das gerne möchte.
Jetzt, wenn man hier hereinkommt, ist man sozusagen begeistert von den Dingen, die hier ausgestellt sind. Was sind so, ich würde jetzt mal sagen, 5 Highlights, die man herausgreifen könnte für Besucher, um sie hierher herzulocken? Und vor allem, waren schon viele Einheimische auch da?
Ja, es waren schon viele Einheimische da und ui, ich tue mir schwer zu sagen, was ist das Besondere. Ich glaube, was ich sehr reizvoll finde, die Idee ist auch nicht unsere, das ist die Idee von Elisabeth Schweger gewesen. Die hat gesagt, macht's doch wieder ein Hotel draus. Mhm. Und wir haben uns gedacht, okay, im Foyer draußen, das ist die Lobby, wir brauchen ein Kofferwagerl, wir haben die Schlüssel hängen und dann machen wir uns einen Barraum. Ja? Und der ist ja eigentlich kein historischer Raum, das ist ja eigentlich Fake. Aber da stellt sich heraus, das ist so ein kommunikativer Raum. Immer wenn wir eine Eröffnung haben, eine Pressekonferenz oder so, dann betreiben wir diese Bar und da sind dann auch alle Leute. Das ist so ein neuer Treffpunkt im Endeffekt geworden. Ich glaube, das ist ganz spannend. Und dann ist natürlich von den Objekten, da geht es nicht um Wert oder so, sondern wahrscheinlich darum, wie spannend ist die Geschichte dahinter, dass es ins Haus gekommen ist. Ich erzähle vielleicht eine ganz kurze, kuriose Geschichte. Wir haben ein Kuhgeschirr. Aber es ist ein Kuhgeschirr. Und wir haben eine Lithografie von einer Kuh, die hieß Bless, ja. Und diese Kuh hat gehört dem Hotelier-Koch in Bad Ischl. Und dieser Hotelier-Koch hat sich gedacht, er muss in Paris bei der historischen Ausstellung, bei der landwirtschaftlichen 1855, den Pariserinnen und Parisern eines mitteilen, wie funktioniert das mit einer Alm. Und er verfrachtet die Kuh mit der Senderin und Equipment in einen Eisenbahnwaggon, die fahren nach Paris, nehmen an dieser Ausstellung teil. Ich schaue, dass ich kurz bin, weil die Geschichte ein bisschen länger wäre. Napoleon III. Besucht es und man melkt da am Messestand sozusagen die Kuh. Er ist ganz begeistert von der Milch. Eines Tages kommt nach Ischl geschickt an den Herrn Koch Geschirr mit Kühen drauf und dem Dank für diese großartige Milch. Und die Familie, die das heute noch besitzt, die haben gesagt, ja, das gehört jetzt ins Museum und jetzt haben wir es dauerleihe da. Und so gibt's halt hinter vielen Dingen so lustige und kuriose Geschichten, die man erzählen könnte.
Was für eine schöne Geschichte. Vorher haben Sie gesagt, Sie lieben es in Ihrer Arbeit, Neues zu entdecken und dann herzuzeigen. Gibt es irgendwas, was hier neu ist aus Ihrer Forschungsarbeit, was Sie jetzt hier zeigen können in Bad Ischl?
Naja, diese vertiefende Geschichte, was war im Hotel Austria, das ist neu. Und dann natürlich ist es immer wieder die Zusammenstellung der Fakten und Archivmaterialien, die man bekommt. In der Leha-Villa ist dann noch viel intensiver geworden. Aber da ist es sicherlich die Beschäftigung mit diesen Themen in diese Tiefe, die man noch nie gehabt hat. Aber ich habe zum Beispiel, das war ganz großartig, für Steyr, für die Landesausstellung, hat man mir ein Kuvert in die Hand gedrückt und hat gesagt, wollen Sie sich das auch noch anschauen? Und ich schaue dann da rein und das waren 120 Telegramme vom Thronfolger Franz Ferdinand an den dortigen Schlossbesitzer. Und ich habe die dann alle natürlich gelesen, das muss man ja dann verneugier. Und habe diese Freundschaft irgendwie entziffert und den Wert dieser Freundschaft dann in einem Beitrag halt verarbeitet. Mhm. Und das war unbekannt. Mhm. Und so unbekannte Dinge, die ergeben sich natürlich nicht immer. Aber vielleicht eine Geschichte, die mir da jetzt schon einfällt, ist, die Kaiserin Elisabeth hat eine Leidenschaft gehabt für Veilchen. Und man weiß, sie hat so, da gab es so Veilchenkonfekt, das verkauft der Demel heute noch, und Veilchensorbet. Was man eher weniger wusste, sie hatte auch Veilchenparfüm. Und dieses Veilchenparfüm hat ein Wiener Parfümeur hergestellt und der hat in die Hofburg geliefert, J.B. Filz. Und vor 4 Jahren, glaube ich, mittlerweile hat dieses Geschäft am Graben in Wien geschlossen. Aber sie erzeugen dieses Veilchenparfüm noch. Ja? Und wir haben eine Duftstation gemacht mit diesem Veilchenparfüm. Und da kann man halt jetzt riechen, wie hat man geduftet im 19. Jahrhundert und wie diese Leidenschaft für Veilchen, die für uns jetzt so ganz schräg ist, der kann man da im Endeffekt nachgehen. Und ich habe einfach diese Familie ausgeforscht und habe mich mit denen dann in Wien getroffen. Die haben mir auch Dinge geborgt. Und der hat mir zum Beispiel erzählt, selbstverständlich haben die Wiener Friseure, Parfümeure im Sommer eine Dependance gehabt, die Michel, und im Herbst sind sie wieder zurückgefahren. Das hatte der Filz, das hatte der, diverse Friseure hatten das und Apotheker und alles Mögliche, dass man nicht verzichten musste auf das, was man in Wien gewohnt war. Und das war dann schon spannend, ja.
Anscheinend ist ja auch der Zauner so nach Bad Ischl gekommen aus Niederösterreich. Das ist die Geschichte, die der Philipp erzählt hat hier.
Ja, und mittlerweile ist er seit 1832 da und er war immer fixer Bestandteil dieser sommerfrischen Kultur. Und das ist ja auch spannend, das hat sich auch nie geändert. Also man fühlt ja hier, sei Urlaub immer noch sommerfrische. Und sehen wir bei unseren Gästen, entweder sie kommen vom Zauner oder sie gehen nachher zum Zauner. Das ist schon irgendwie so ein fixer Bestandteil auch geblieben.
Auch wenn es ein bisschen wehtut, wir müssen bald das Hotel Austria verlassen, das Museum. Ich kann es nur wirklich empfehlen, weil es eine fantastische Ausstellung ist, durch die man genussvoll durchgeht. Man liest relativ wenig zum Glück, also Texte gibt es relativ wenig. Aber dafür gibt es ja das Buch dazu, das Sehnsucht-Salzkammergut-Buch, wo der Peter und ich stolz drauf sind, dass wir jetzt schon drei Menschen kennen, die da drinnen mitgeschrieben haben. Die Marie-Therese Armbaum, die Raffaella Hemetsberger und eben Sie. Das freut uns total. Also wenn man ein bisschen mehr dazu wissen will, einfach das Buch dazu holen.
Genau, bevor wir jetzt über die Traun drüber wechseln in die Leha-Villa, hätte ich noch eine Frage. Ihr beide habt ja einen Museumsvogel, das haben wir jetzt schon mitbekommen.
Danke, Peter.
Ich bin interessiert, aber trotzdem, ich glaube, die Allgemeinheit ist vielleicht sogar noch weniger interessiert, aber gehen dann hin und wieder in ein Museum und schauen sie das an. Was ist das Feedback, das Sie am meisten freut über eine Ausstellung, die Sie kuratieren, von eben nicht so wahnsinnig kulturaffinen Menschen, wie jetzt ihr beide das seid?
Das Erste ist, ich gehe ganz gerne durch und beobachte die Leute, wo sie stehen bleiben, wo sie schauen, was sie reden. Das ist einmal das eine, da kriegt man was mit. Dann haben wir natürlich Bewertungen und unsere Google-Bewertungen zum Beispiel überschlagen sich im Moment. Das freut uns wahnsinnig, weil da sind auch so Wörter drinnen wie kurzweilig, ja, oder eintauchen in diese Geschichte. Und wir versuchen auch immer wieder Menschen, die sonst nicht ins Museum gehen, hierher zu bringen. Wir sind jetzt erstmalig bei der Langen Nacht der Museen dabei. Wir haben einen Tag des offenen Denkmals. Wir haben diverse Angebote, zum Beispiel nächstes Wochenende Kinderrätselrallye durchs Museum, Freitag, Samstag, Sonntag, einfach aus dem Grund, um die Kinder sind ja auch die, das wissen wir ja alle, die Kinder haben Wissen, dass die Kinder die Entscheidung machen, was man am Wochenende macht in einem gewissen Alter und die Eltern kommen dann mit und unsere jüngsten Gäste sind die Kindergartenkinder, ja, die da hierher kommen und über diesen Weg die Eltern zu bekommen, das ist im Endeffekt eine Möglichkeit und alles, was in den Gästebüchern steht, nehmen wir uns natürlich ernst, wobei ich sagen muss, es ist eigentlich nahezu ausschließlich positiv und das freut uns wahnsinnig.
Wirklich letzte Frage jetzt auf der Seite des Flusses. Warum ist es wichtig für uns Menschen, uns mit Geschichte auseinanderzusetzen? Weil das Leben liegt ja vor uns eigentlich.
Manchmal um Begründungen zu finden, was wir leider nicht können, das zeigt sich ja immer wieder, wir lernen nicht aus der Geschichte. Aber wir möchten auch gerne in eine Zeit eintauchen. Mit gewissem Abstand haben wir immer das Gefühl, es ist die gute alte Zeit. Ja? Wenn man da im Detail hineinschaut, also ich würde nicht leben wollen in so einer Zeit früher. Aber wir haben irgendwie, man verklärt auch die Dinge. Darum ist es oft auch ganz gut in einem Museum, wenn man auch dann wieder die Fakten bringt.
Absolut. Jetzt machen wir den Weg über die Elisabethbrücke rüber und sind dann drüben in der Leha-Villa, ein Prachtbau, ikonisch für Bad Ischl natürlich, 1842, 43 erbaut als einstöckige Biedermeier-Villa und erst 1912 dann von Franz Leha bewohnt und ab dem Moment hat sich dort viel abgespielt.
Na, ich würde sagen, davor in den 1850er Jahren hat man das Haus dann einmal aufgestockt und einen sehr repräsentativen Stiegenaufgang auch dazu noch gebaut. Das war die herzogliche Familie Sabran, die auch aus der Region stammte wie Franz Leha aus Komorn in Ungarn. Und 1912 kauft Leha diese Villa mit dem dahinterliegenden Haus, dem Stöckel, und sollte es bewohnen, bis er es im Jahr 1948 der Stadtgemeinde Bad Ischl vererbt.
Er ist auch drinnen gestorben.
Genau.
Das Spannendste, ich habe mir jetzt ganz viel angeschaut zur Leha Villa, ist, wie die jetzt in den letzten Jahren saniert wurde. Das war ein Riesenprojekt. Ich muss echt sagen, Hut ab vor dem Architekten und dem ganzen Team. Und da gehört ja auch wieder einiges dazu. Denn das Haus war, muss man jetzt ehrlich sagen, ein bisschen baufällig, oder?
Nein, das große Thema war, das ist die erste wirklich große Restaurierung nach 60 Jahren gewesen. Und die Lage an der Traun hat eines bewirkt, dass diese Unterspülungen vom Wasser dazu geführt haben, dass es Risse gab. Und zwar keine kleinen, sondern gewaltige Risse. Und damit konnte man kosmetisch nichts mehr machen, sondern man musste mit Stehern das Haus untergraben. Da sind 52 Steher hineingekommen. Zuerst Boden alles raus, runterbaggern, einbauen, 6 Meter hinunter. Dort hatte man wirklich einen festen Grund. So lang sind diese Pfähle im Endeffekt gewesen und erst dann konnte man alles andere andenken und dafür musste man das Haus komplett räumen. Und da kommt noch dazu, dass Franz Leha Auflagen zu seinem Testament gegeben hat, eine, die da wäre, nichts zu ändern. Jetzt war klar, wenn das Bild X rechts an der Wand im Raum 2 hängt, dann muss es genau wieder dort hängen. Das heißt, wir hatten eine Restauratorin, die hat alles fotografiert, alles vermessen, alles abgenommen. Und am Schluss, wie ihre Liste fertig war, waren es 990 Stück auf dieser Liste an Objekten.
Also da muss man 2 Sachen dazu sagen. Zum einen, er hat das Haus ja wirklich vollgeräumt. Also der hatte ja Kunstwerke, Bilder, Skulpturen, Erinnerungen, Autogramme, ich weiß nicht was alles. Er hat es wirklich vollgeräumt, ist sozusagen, hat sein Leben drinnen verbracht. Tollste Leute haben ihn da besucht, Richard Tauber, wahrscheinlich Puccini, einige, die hier waren, zu Gast waren bei ihm und auch dort wieder Dinge hinterlassen haben. Und hat dann der Stadt Bad Ischl, wie er gestorben ist, diesen riesen Rucksack übergeben und gesagt, ihr bitte macht ein Museum draus, das ist ja auch keine leichte Aufgabe. Aber das heißt, sie mussten das ganze Museum ja räumen, alle Kunstwerke rausnehmen und ich habe mich auch schlau gemacht, das wurde ja mit Laserdigital festgehalten alles, damit da ja nichts dann am falschen Ort wieder hängt, wenn man es wieder auf sozusagen hängt oder aufbringt. Das muss ein unglaubliches Unterfangen von mehreren Jahren gewesen sein.
Also zu planen begann man 2020 und wieder eröffnet hat man 2024. Ich glaube, das große Unterfangen war natürlich auch, das Geld zusammenzubekommen. In Summe haben dann 18 Restauratoren und Restauratorinnen gearbeitet. Es gab sogar einen Tapetenrestaurator für Bilder, für Skulpturen, für Holz, also sehr viel verschiedene, dazu einen Architekten natürlich, 30 Gewerke, die gearbeitet haben. Aber vielleicht noch, um auf das zurückzukommen, was Sie am Anfang gesagt haben, er hat zu viel aufgehängt. Und wir sind jetzt, wir haben gerade ein Buch, es ist eigentlich noch gar nicht erschienen, es erscheint erst am 14.07. Wir haben uns mit dieser Leha Villa nochmal im Detail sehr beschäftigt und sind dann drauf gekommen, die Geschichte ist ein bisschen anders als bisher geglaubt. Mhm. Denn Franz Leha war ein leidenschaftlicher Antiquitätensammler und hat in Wien ein Schlössl besessen, das Schikaneder Schlössl in der Hackhofergasse. Und dort wollte er ein Museum machen mit all seinen Objekten. Und 1945, als der Krieg schon langsam zu Ende ging und es irgendwo klar war, wie sich's entscheiden wird und auch klar war, die Russen werden dort in dieser Region sein, hat er kurzfristig entschlossen, aus Wien alles an Antiquitäten, was irgend ging, nach Ischl bringen zu lassen. Und man muss sich vorstellen, im Mai 1945 konnte ich nicht einfach eine Spedition anrufen. Aber Leha konnte das und er lässt alles hierher bringen. Und seine sommerfrische Villa, wie sie vorher ausgeschaut hat, ändert sich total, denn er hängt und stellt und tut. Und drum ist es so überfrachtet, hat man fast das Gefühl. Das heißt, Franz Leha kuratiert seine eigene Ausstellung selbst, die er uns überlässt. Und das ist eigentlich die große Erkenntnis, die wir aus diesem Buchprojekt haben. Und begonnen hat das alles mit einem E-Mail, das ich bekam an einem Sonntagvormittag von jemandem, der mir geschrieben hat, er hätte ein Fotoalbum von der Leha Villa, ob ich es haben möchte. Und da hat sich herausgestellt, da sind alle Räume durchfotografiert, noch bevor er überall alles dazugestellt hat. Und das ist dann schon sehr spannend zu sehen, wie Leha uns auch sozusagen seine Geschichte erzählt, die wir jetzt auch sehen sollen.
Und das 3 Jahre vor seinem Tod.
Wahnsinn. Jetzt wissen wir, er ist Operettenkönig und hat tolle Stücke geschrieben, international bekannt. Aber wie ist die historische Bedeutung in Bad Ischl einzuschätzen? Was hat er für Bad Ischl gebracht? Wie war sein Leben hier? Und wie ist heute das Bild, das man mit einer gewissen Distanz von ihm hat?
Er ist schon der große Sohn Bad Ischls. Auch damit, dass er diese Villa sozusagen der Stadt übergeben hat. Er war, als er hier war, ein Superstar. Also wenn der auf der Esplanade Richtung Zauner gegangen ist, da gibt's einen Filmbericht, da laufen ihm die Mädels nach und wollen alle ein Autogramm von ihm. Er verbarrikadiert sich auch zum Arbeiten oft wirklich monatelang in der Villa, weil er wäre so umlagert gewesen. Er war einfach mit dieser ersten wirklich sehr großen Operette der lustigen Witwe 1905 katapultiert er sich hinauf als Superstar und von diesem Stockerl fällt er, und das ist so selten, zeitlebens nicht mehr runter.
Aber wie sieht man ihn heute? Er war ja trotzdem im Nationalsozialismus, glaube ich, trotzdem ein Sympathisant. Vielleicht auch mehr, das kann ich nicht einschätzen, aber natürlich liest man Sachen drüber. Gibt es heute ein anderes Bild oder ist er nach wie vor einfach der Superstar hier?
Ich glaube, da muss man auseinanderhalten. Die Musik hat die eine Qualität, die ist unantastbar, das wissen Musikwissenschaftler irgendwie zu deuten. Aber Franz Leha als Person war natürlich ein Sympathisant, ein großer Mitläufer in der NS-Zeit. Und in unserem neuen Buch gibt es extra auch ein Kapitel dazu. Und ich denke mir, man muss sich auch dem widmen. Ja, er hat überwiegend oder fast ausschließlich jüdische Librettisten gehabt. Und Fritz Löhner-Beder ist in Auschwitz ermordet worden zum Beispiel, wo es immer noch die Geschichte gibt, hat er ihm geholfen oder nicht. Leider sind manche Dinge auch nicht lösbar, einfach aus dem Grund, weil es keine Unterlagen gibt. Man von der Familie Löhner-Beder ist einfach nichts da. Bei Leha war es so, dass ihn am Schluss gepflegt hat seine Schwester, und bis die Villa dann übergeben wurde an die Stadt, wissen wir nicht, was sie entsorgt hat. Im Schikaneder-Schlössl findet sich auch was. Wir haben natürlich Einträge in Tagebüchern, die wirklich einschlägig sind, aber da ist weit nicht alles da. Also da ist in der Geschichte entweder bewusst entsorgt oder verloren gegangen, wo ich Ersteres eher glaube, um ein gewisses Bild auch zu halten. Ich denke mir, 2025 braucht es einfach, dass man sich dem stellt. Das tut auch die Stadt, ja. Das ist überhaupt kein Thema. Es tut ja seiner Musik keinen Abbruch. Er war kein Mörder, aber er war auf jeden Fall ein Mitläufer, ein großer Mitläufer und Günstling.
Aber das ist so ein spannendes Thema für mich, weil das gibt es ja so oft in der Geschichte. Glaubt ihr, dass man das Werk vom Schöpfer, von der Schöpferin lösen kann?
Nein, das denke ich nicht wirklich. Für uns war so die große Diskussion, wie ist das einzuschätzen, was hat er in der NS-Zeit gemacht. Er wurde wahnsinnig oft aufgeführt. Hitler hat als Lieblingsoperette die lustige Witwe gehabt. Es wäre wahrscheinlich auch gar nicht möglich gewesen zu sagen, ich entziehe mich dem allen. Ja. Er hatte eine jüdische Frau, Sophie wurde zur Ehrenarierin erklärt. Es gibt auch Berichte von Menschen, denen er geholfen hat. Und er ist dann Anfang 46 von hier in die Schweiz gegangen, in die neutrale Schweiz. Einerseits aus gesundheitlichen Gründen und andererseits haben die Amerikaner halt auch sehr zum Fragen angefangen um diese Zeit. Es gab halt auch Fotos mit Hitler, es gab Aufführungen in Paris, es gab Ehrungen, das gab es halt alles, ja. Und ich glaube einfach, wie sagt man in Oberösterreich so schön, was wiegt's, das hat? Das gehört einfach, ja. Und genauso wie im Museum hier, haben wir das auch dort uns zur Linie gemacht. Nur aktenbasiert, keine Mutmaßungen, sondern nur das, was man wirklich findet und das aufarbeiten.
eines ist Fakt, er war wirklich ein Superstar, schon lang vor den Nationalsozialisten, die hier die Macht übernommen hatten. Nämlich zum einen natürlich mit der lustigen Witwe, obwohl er ja eigentlich Opern schreiben wollte. Das ist ihm ja nicht so gut gelungen, zumindest aus heutiger Sicht. Er hat es ja getan, aber er war immerhin seinem Vater folgend der jüngste Militärkapellmeister in der K&K-Monarchie und auch da schon sehr erfolgreich, hat das aber aufgegeben, um zu komponieren.
Ja, er hat Violine und Komposition studiert und dort lag eigentlich seine Leidenschaft und er beginnt damit so 1902/3 und dieser große Erfolg gelingt ihm schon 1905 und das mit der Oper, das wäre immer seine Leidenschaft gewesen. Mit seiner letzten Operette Giuditta gelingt es ihm, dass er die Uraufführung in der Staatsoper in Wien hat. Also das zumindest und diese Giuditta ist ja schon sehr opernähnlich.
Absolut. Trotzdem bleiben natürlich die zwei hängen, die lustige Witwe und das Land des Lächelns. Das waren wahrscheinlich, die werden ja bis heute überall aufgeführt, ich meine unglaublich oft aufgeführt. Dafür ist er wahrscheinlich sehr bekannt, obwohl er insgesamt 30 Bühnenwerke geschaffen hat, also ein unglaubliches Vermächtnis. Ich habe aber ein schönes Zitat gefunden und zwar vom Richard Tauber. Auch ein Oberösterreicher, ein großer Tenor, eine wahnsinnig tolle Stimme. Und der wurde mal von Journalisten gefragt, ja, aber Sie singen ja jetzt nur Operette. Und dann hat er gesagt, ich singe nicht Operette, ich singe Leha.
So ist es. Und das war, die zwei hat in einer ganz intensiven Freundschaft auch, die hat ein Leben lang gedauert. Die waren sehr eng verbunden. Tauber war oft monatelang bei ihm einquartiert, auch in der Leha-Villa. Und man muss vielleicht auch sagen, sie haben sich beide sozusagen nach oben lizitiert. Und Leha hat ja mit seinen Operetten wahnsinnig gut verdient. Es gibt da sogar eine Zahl dazu. Ja, er hat, es gibt eine Auflistung der Millionäre in Österreich, die der Roman Sandgruber zusammengestellt hat. Und da war 1910 von 929 war unser Franz Leha auf 339. Ja, und mit einem zu versteuernden Vermögen pro Jahr, das weit über 100.000 Kronen gelegen hat. Das heißt, er hat auch gerne Bar gekauft, wie diese Villa hier. Und da gibt es ein nettes Zitat von seinen Kollegen, wenn man sehr viel verdient hat mit diesen Operetten, sehr viele Tantiemen bekommen hat, dann nannte man das Tantiemen-Momente, mit denen man sich Wünsche erfüllen konnte.
Das ist wunderbar. Ich würde sagen, wir gehen jetzt weg von diesen beiden Museen. Und schauen uns noch ein Thema an, was ich glaube, was sehr wichtig ist für beide Museen, nämlich die Kulturhauptstadt 2024. Ich habe nachgelesen, die beiden Museen sind trotzdem Highlights gewesen dieser Kulturhauptstadt, dieser ganzen Kampagne. Würden die beiden ohne die Kulturhauptstadt auch so ausschauen wie jetzt? Oder war dieses Momentum, ist ja auch ein Momentum, das da im Raum stand, im Salzkammergut einfach existierte, wichtig, dass man so etwas Großes schafft?
Ich denke mir, die Kulturhauptstadt war im Endeffekt der Push, dass man diese beiden Projekte in Angriff genommen hat. Bei der Leha-Villa war es halt schon sehr virulent, weil viel zu tun war. Und dieses Haus hätte man vielleicht dann noch gelassen. Ich meine, begonnen hat alles damit, dass ich mit meinem Kollegen Michael John ein Projekt eingereicht habe für die Kulturhauptstadt zum Thema Sommerfrische. Und als wir den Zuschlag bekamen, war die Frage, ja, wo wollt ihr denn das machen? Und dann hat man gesagt, schaut sich mal dieses Museum an. Und dann wurden aus den zwei Räumen Sommerfrische 23 Räume. Das war dann doch ein bisschen mehr. Aber ich denke mir, also generell, wenn ich es jetzt von der finanziellen Seite sehe, ist es nicht die Kulturhauptstadt gewesen, weil die Infrastruktur nicht fördern darf. Mhm. Aber diese Möglichkeit, dass sich was bewegt, dass sich was tut, das war sicher und ist der Kulturhauptstadt zu verdanken. Und die Elisabeth Schweger war an beiden Projekten sehr interessiert und hat uns auch immer sehr angestachelt, weiterzutun, auch Kritisches mit einzubeziehen. Das haben wir sowieso vorgehabt, aber wir waren schon zwei sehr geschätzte Projekte der Kulturhauptstadt. So haben wir uns auf jeden Fall gefühlt.
Jetzt haben Sie das Wort Sommerfrische gerade noch einmal genannt. Finde ich ja spannend. Wenn man in Zukunft, sagen wir in 20 Jahren, diese Ausstellung erweitern würde, würden wir mehrere Räume zwischen heute und eben in 20 Jahren brauchen über die aktuelle Zukunft der Sommerfrische? Oder ist dieses Thema abgeschlossen und das gibt's nicht mehr nur in der Tourismuswerbung?
Ich denke, das ist überhaupt nicht abgeschlossen. Also da ändert sich und tut sich noch sehr viel. Wir sind heute, was die Arbeitswelten angeht, unabhängig, ob ich jetzt zu Hause in Wien sitze oder wo auch immer oder hier sitze, das ist im Endeffekt, spielt keine Rolle. Damit habe ich auch wieder die Möglichkeit, Monate hierher zu kommen vielleicht. Und wie sich das Ganze in 20 Jahren darstellt, ich kann es nicht sagen, aber ich weiß jetzt auf jeden Fall, dass die Sommerfrische Bestandteil weiterhin ist und ich finde es immer ganz großartig, wenn Menschen zu uns ins Museum kommen und wenn ich auch unten stehe bei der Kasse, sie sind so, gerne wollen sie ins Gespräch kommen und wenn ich dann frage, wo kommen sie her, dann sagen viele, sie kommen aus Wien, aber sie sind den Sommer über in Ischl oder in der Region. Also offensichtlich gibt es dieses Phänomen Sommerfrische noch und es wird die Zukunft zeigen, wie sich die Häuser dann entwickeln, was noch kommen wird. Bei Leha kommt nichts, zumindest nicht in der Ausstellung. Das dürfen wir ja gar nicht, da sind wir fertig mit Sammeln, was ja kurios ist. Und hier wird es dann in weiterer Folge eine Ausstellung geben zu Hans Sarsteiner, dem Weltreisenden und Hotelier. Da sind wir schon in der Bearbeitung. Also es tut sich immer was. Weil wir wollen nicht 35 Jahre warten, bis wir die nächste Ausstellung machen. Das auf keinen Fall.
Aber einen schönen Bogen habe ich noch gefunden zur Sommerfrische und zur Leha Villa. Denn da sieht man wieder, wie wichtig historisches Erbe ist. Dieses wunderschöne Biedermeier-Schlössel oder diese Biedermeier-Villa hat ja auch außen etwas Fantastisches, die zeigt, dass es eine Sommervilla war, nämlich die Fensterläden. Ich habe vom Architekten gehört, im Sommer wurden außen Fensterläden angebracht, damit es schön schattig ist und kühl ist und im Winter die zweite Verglasung, damit sozusagen nicht zu sehr der Winter ins Haus Einzug hält.
Ja, selbstverständlich. Das hat man im Salzkammer gut so gemacht. Man hat im Sommer die Jalousien, hier genannt die Jalot, eingehängt, ja. Und wir machen das natürlich, das ist ein Happening, da schaut man auch zu, was wir denn wohl hier tun, weil wir haben die Winterfenster im Depot und jetzt haben wir gerade die Jalousie eingehängt und das ist natürlich, da kann ich dann heller oder dunkler machen in den Räumen und das macht schon eine ganz spezielle Stimmung in diesen Räumen aus, so wie sie halt wirklich zur sommerfrischen Zeit war.
Großartig. Ich habe noch ein kleines Spiel für den Peter vorbereitet und zwar ein Zitate-Rätsel. Ich lese dir, lieber Peter, jetzt Zitate vor und du musst dann sagen, von wem sie sind. Eher vom Franz Josef oder eher vom Leha, nachdem es die beiden Häuser heute betrifft. Und wir haben ja eine Expertin da, die das dann bestätigen kann. Hier kommt das erste Zitat. In Ischl denke ich in Melodien.
Na, das kann nur der Komponist sein. Leha.
Ich würde auch sagen.
Absolut richtig. Okay, zweites Zitat. Mir bleibt gar nichts erspart.
Na, das war es ja als Franz Josef Kaiser. Das hat er gesagt, nachdem er erfahren hat, dass seine Frau ermordet wurde in der Schweiz.
Also ich würde das auch so sehen. Ja, das stimmt.
Oder? Perfekt gemacht. Danke. Nächstes Zitat. Meine Lust ist die Musik, meine Pflicht die Ordnung.
Leha.
Ja, und das hat einen Grund.
Selbstverständlich, Leha, der war ein Buchhalter. Also der war so penibel, der hat eine Liste gehabt mit Briefmarken, die er geklebt hat, alles aufgeschrieben. Das kann man sich nicht vorstellen. Der Erfolg war natürlich auch, dass er finanziell nie ein Problem hatte, weil der war immer aschur mit seiner Buchhaltung.
Und diese Genauigkeit gibt es ja angeblich jetzt in der Leha-Villa auch wieder zu sehen, zum Beispiel wie sein Rasierhandtuch gefaltet ist und solche Dinge. Also da war er ganz penibel, oder?
Da lerne ich jetzt was von Ihnen. Das weiß ich gar nicht.
Okay, nächstes Zitat. Ich bin der Diener meines Volkes.
Leicht.
Franz Josef.
Natürlich.
Und letztes Zitat. Ich liebe die Stille nach dem Applaus.
Leha? Ja, Franz Leha. Weil ich glaube nicht, dass man dem Kaiser sehr oft zu applaudiert hat, oder?
Doch, könnte schon sein, aber es
verraten. Ja, stimmt.
Es ist richtig, es ist Leha.
Ich hätte es auch so geraten.
Toll, du hast dich gut geschlagen.
Finde ich auch, aber die beiden Franzl, die waren einfach so am Punkt, das hat man relativ leicht rausbekommen, wer das gesagt hat.
Das war ein super Gespräch. Ja. Wir kommen zu unserem Word-Rap.
Ich würde vorher gerne noch was haben.
Ja, gern.
Sie haben jetzt 2 Minuten Zeit, Frau Neiss, einfach dem Salzkammergut zu sagen, an alle, die noch nicht in den Museen waren, warum man unbedingt diese beiden Ausstellungen anschauen sollte.
Ich denke, eine spannende Sache ist, aus dem Alltag auszusteigen, in Geschichte einzutauchen. Bei Leha hat man wirklich die Möglichkeit, eine sommerfrische Villa zu sehen. Ansonsten geht man an welchen vorbei und denkt sich, wie das wohl war zur sommerfrischen Zeit. Bei uns kann man es erleben. Wir haben das zu einer Zeit eingefroren und es gestaltet sich nicht wie ein Museum, sondern es gibt keine Absperrungen, keine Texttafeln. Ich habe wirklich rein diese sommerfrische Villa, die ich mir anschauen kann. Und hier herüben im Hotel Austria, denke ich mir, ist es auch ein schönes Eintauchen, durch die Geschichte zu gehen, sich zu beschäftigen. Für die Kinder haben wir ein Spiel durch, das sich ergibt. Und so die Geschichte nochmal neu entdecken. Zudem oft hört man es in der Schule und sieht dann nie wieder was. Und damit hat man eine gute Möglichkeit, von der Sommerfrische bis in die Gegenwart zu gehen.
Auch toll gemeistert.
Sind Sie selber eine Sommerfrischlerin?
Ja, ich nehme mir das immer vor, aber ich rede mir zum Beispiel ein, wenn ich am Bahnhof aussteige, ich komme immer mit dem Zug und ich gehe dann gemütlich durch die Pfarrgasse und alle sind schon gut gelaunt und denke ich mir, ich bin Teil dieser sommerfrischen Gesellschaft und so manchmal sitze ich in einem Kaffeehaus, da gibt's Klaviermusik und dann denke ich mir, ich bin auch auf Sommerfrische.
Sehr schön. Perfekt. Unser Wordrap beginnt, bitte um kurze Antworten. Am Salzkammergut schmeckt mir?
Die Kulinarik.
Was ist denn die Lieblingsspeise?
Ich liebe Saibling und leider auch alles, was süß ist und da vor allem, ich gebe es einfach zu, der Zaunerstollen hat mir es gewaltig angetan.
Uns ja auch, ja, total. Am Salzkammergut taugt mir nicht.
Ja, manchmal das Wetter, aber da habe ich jetzt gelernt, dass schlechtes Wetter gut ist, weil dann kommen die Leute ins Museum.
Absolut. Im Salzkammergut fehlt mir?
Für mich jetzt eigentlich gar nichts. Ich bin so zufrieden im Endeffekt, wie es ist und wie es sich mir darstellt.
Wunderschön. Und am oder im Salzkammergut ist das Allerwertvollste?
Die Menschen, die authentisch und echt sind.
Vielen Dank, Frau Neis. Es war ein Vergnügen und wir werden jetzt noch durch die Museen spazieren und uns das Ganze noch mal ein bisschen anschauen.
Du vor allem. Frau Neis, es war sehr nice. Danke sehr.
Danke.
Das hat noch nie wer gesagt, gell?
Wenn ich im Ausland bin und mich vorstelle und sage, ich heiße Neis, dann sagen manche sagen, oh, nice to meet you. Und die meisten schreiben dann N-I-C-E.
Danke sehr.
Jetzt wieder ist eine Produktion von Steiner Family Entertainment und der Zettelhofer.